Genau. So, jetzt erstmal nochmal offiziell hier herzlich willkommen bei Bike2Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute freue ich mich sehr, dich, Philipp, als Gast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Philipp. Schönen guten Tag.
Ja, dir ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier nachgefragt hast. Eine tolle Sache.
Ja, hast du gesehen, Philipp, ach so, das muss ich vielleicht nochmal für alle Hörer. Also, Philipp kennt ihr wahrscheinlich alle viel eher, also Philipp Markgraf, über Pedal Skill Cancer. So, da reden wir auch gleich darüber, was das alles so bedeutet. Und das Interessante ist, Philipp, du hattest mir jetzt vor ein paar Tagen geschrieben, da ging es um den Silk Road Mountain Race, den wir beide ja in diesem Jahr fahren. Und ich wollte dir sagen, hast du jetzt schon deine E-Mails gecheckt? Denn vor einer Stunde oder zwei Stunden hat Nelson die finale Bestätigung, die Race Confirmation geschickt und das Update.
Ja, absolut. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich schon total fiebrig darauf warte. Und ja, habe mir gedacht, das passt ja gleich perfekt, wenn ich mit dir heute Abend hier ein bisschen darüber rede.
Ja, absolut.
Das ist heute jetzt der finale Tag. Nein, für mich ist das etwas ganz Besonderes. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen mehr darauf zu sprechen, warum. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt, es ist ziemlich genau 2,5 Jahre auf diesen Moment warte.
Wahnsinn.
Dass es dort losgeht. Es ist ein ewiges Aufschieben und wieder warten und enttäuscht werden. Und jetzt... Ich kann es kaum fassen.
Ich drück uns allen die Daumen. Also eigentlich sollte ja jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Ich war jetzt nur so ein bisschen irritiert, weil ich habe das mitbekommen, dass viele britische Fahrerinnen und Fahrer offensichtlich Probleme haben, eine Versicherung zu bekommen. Ne? Das ist aber, glaube ich, für uns Deutsche gar nicht so sehr das Thema, weil wir ja Unfallversicherung teilweise ja sowieso schon dabei haben. Also ich habe so eine, die ist weltweit gültig so. Also ganz normal, so für 10 € im Jahr. Und die scheinen wohl die nicht zu kriegen, gerade wegen Corona
oder so. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ausschlaggebend ist. Ich mache mir ehrlich gesagt nur sowas gar nicht viel Gedanken. Also ich habe so eine Standard, was ist das, Reisekrankenversicherung.
Genau.
Das gebende Anlass. Ich habe schon ein paar Mal Gebrauch von gemacht.
Ja, reden wir auch dazu. So habe ich dich nämlich kennengelernt. Also bin ich zumindest auf dich aufmerksam geworden. So, das ist natürlich auch übel, aber gut.
Ja. Geschichten ach gut. Nacht.
Genau. Und da steigen wir auch gleich ein. Philipp, pass auf. Jetzt, ich hab einen Überraschungsopener und jetzt musst du reagieren. Pass auf. Habe ich dir nämlich überhaupt nicht gesagt. Ich habe rausgekriegt, ich habe dich gestalkt. So, das geht ja recht einfach, aber wenn man dann noch ein bisschen tiefer graben möchte, dann wird's ein bisschen dünner. Dann habe ich einen Beitrag über dich gefunden in irgendeiner Zeitung, glaube ich, und dort steht: Du bist professioneller Sänger, unter anderem im Dresdner Kammerchor. Stimmt das?
Naja, wie das so ist mit den mit diesen ganzen Newsletter-Formaten, ist bei allem nur so ein bisschen so eine Halbwahrheit. Also sagen wir mal, das professionell steht nochmal in Klammern. Aber der Fakt ist tatsächlich, ich habe seit 2011, im Dresdner Kammerchor offiziell in der Mitgliederliste. Seit zwei Jahren läuft er natürlich nicht viel, weil ich unterwegs war und jetzt Corona. Aber tatsächlich habe ich meine ersten Jahre, die ich hier in Dresden war, ab 2011, man sagt es hier so semi-professioneller Ensemblesänger, habe ich als Ensemblesänger gearbeitet und mir Geld neben dem Studium verdient. Unter anderem Dresden kann man gar nicht nur.
Ja, cool.
Ich komme ursprünglich aus einer Scheidungsfamilie, angeheiratete Musiker und auch wieder ewige Geschichten. Wir müssen aufpassen, dass wir heute nicht in jedes Detail gehen, weil sonst
dauert es ewig. Fangen wir mal mit der Scheidungsfamilie mit Musikern an. Nein. Also, worüber wir heute sprechen wollen, ist ein bisschen, also ist natürlich ganz klar, der Name deines Kanals und auch damit, womit du jetzt zumindest bekannt bist, ist natürlich deine Krebserkrankung und dein Weg daraus und das Fahrradfahren als Weg heraus und daraus natürlich dann auch das, ich würde jetzt schon mal sagen, quasi dein Projekt Pedal Skill Cancer. Ich habe dich ehrlicherweise nicht darüber kennengelernt, in Anführungszeichen, weil wir kennen uns ja noch nicht, wir werden uns ja dann erst in Bischkek sozusagen in den Armen liegen. Und du singst was?
Nein, besser nicht.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als du aus dem Iran berichtet hast. Du warst ja dann auf Tour und da reden wir ja auch dann drüber. Wir machen ganz viele Ankündigungen gerade, fällt mir ein. Dann müssen wir langsam loslegen. Und, ja. Und darüber bin ich erst auf dich aufmerksam geworden. Dachte, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Und hab dich da erstmal so quasi dann gestalkt und weiter recherchiert und so. Aber lass uns einfach damit beginnen, wie du eigentlich grundsätzlich zum Fahrradfahren gekommen bist.
Da hat ein Freund von mir, sehr große Schuld dran. Das war tatsächlich das gleiche Jahr, als ich hier nach Dresden gezogen bin. Ich habe ihn nämlich tatsächlich im weiteren Umfeld von diesen Sängerkollegen im Dresdner Kammerchor kennengelernt. Einen ehemaligen Kruzianer, der sehr aktiv in der Dresdner Radsportszene ist. Und den habe ich in so einem Projekt, irgendeinem Bachkantat oder sowas, haben wir uns kennen und lieben gelernt. Das war 2011 direkt. Der war damals tatsächlich in dieser Dresdner Ultracycling-Szene aktiv. Also, wie heute noch ein bisschen. Hat mir da das erste Mal mit einer unglaublichen Leidenschaft von dem Radsport berichtet, mit dem ich ja nie was zu tun hatte. Ich muss sagen, ich hatte nie was mit Sport generell am Hut. Mal in meiner Jugend irgendwie ein bisschen Tennis gespielt, aber das bezeichne ich nicht mehr als Sport, das war einfach so. Und der hat mich davon so begeistert. Ich bin unheimlich fasziniert von Menschen, die eine Faszination für etwas in die Welt hinaustragen.
Ja.
Dass ich dann, ein paar Monate später habe ich mein erstes Rennrad gekauft und hat er mich dann gleich beredet und sind irgendwann auch mal ein paar Monate später in die Alpen gefahren und mal eine Woche mal ein paar Alpenpässe gefahren. Ich war total begeistert von der Sache. Es hat noch nicht so richtig durchgeschlagen bei mir, aber der wirklich initiale Zünder für dieses intensive Raderlebnis hatte ich dann eben ein paar Jahre später mit der Geschichte, die dann folgt, die dann noch kommen.
Bist du Münchner und lebst in Dresden oder?
Ich stoppe immer wieder diese Fragen. Ich würde mich nicht ortsangehörig bezeichnen heutzutage. Ja. Ne? Also ursprünglich stamme ich aus südlich von München, also im weiteren Feld Bad Tölzer Land. Bin nicht direkt in der Stadt aufgewachsen und dann später hier nach Dresden gezogen. Wie gesagt, ich fühle mich so ziemlich überall auf der Welt zu Hause.
Ja, ne, ich frage nur, weil ich Leipziger bin und da bin ich natürlich immer interessiert, wer da in Dresden Wurzeln schlägt, freiwillig.
Ja, das war wegen dem Studium damals. Ne?
Ja.
Architektur. Ja.
Und jetzt von den ersten Alpenpässen sozusagen zur großen Tour, zum großen Fahren und jetzt Silk Road Mountain Race. Wie ist das passiert?
Also damals hätte ich mir sowas niemals vorstellen können. Da ist natürlich eine große Entwicklung, eine lange Geschichte dazwischen. Also ich würde mal sagen, die ersten Jahre habe ich das so ein bisschen nebenbei betrieben mit dem Radfahren. Das war keine sehr ernste Sache. Also wir reden ja hier von 2012. So. Tatsächlich hat es für mich erst durch die Krebserkrankung eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Das war ja dann 2 Jahre später, 2014, Ende 2014 habe ich die Diagnose bekommen. Und dann nach der Therapie in Anführungsstrichen, nach dieser Komplettausräucherung des Körpers, war eigentlich der Weg zurück zum Leben mittels Radsport. Und dann habe ich darüber einen ganz besonderen Bezug dazu bekommen. Und zwar im Sinne einer Entdeckungsreise, eine Körperentdeckungsreise, des Spürenlernens, des Verstehens verschiedener Mechanismen des Körpers, also Verstehens im Sinne von Erfahrens, wirklich Erlebens. Das ist eigentlich mein Bezug dazu. Ich will auch nie sagen, dass ich Sport gemacht habe in dem Sinne. Das sage ich immer wieder. Ich würde mich auch nie als Sportler. Es ist einfach ein Mittel zum Zweck für etwas, wo ich nachher noch ein bisschen detaillierter drauf kommen möchte.
Ja, ja. Also, weil ich hätte da nämlich auch schon so die Frage, ob das quasi das Fahrradfahren als Teil einer, kann man sagen, Therapie oder eines Weges zurück sozusagen ins Leben oder weiter im Leben eher, also weniger zurück, weil es dir körperlich gut tut, also war das eine Empfehlung oder war das aus dir heraus quasi dein Entschluss zu sagen, das tut dir gut, seelisch, mental, körperlich?
Es war weder eine Empfehlung von irgendjemandem und noch etwas, was ich mir auferlegt hatte. Es war tatsächlich ein Prozess des neugierigen Entdeckens. Ich muss dazu sagen, die Situation, in der ich war, als ich aus dieser Therapie herauskam, also man muss das mal kurz unterbrechen auf, ja, klassische, so, was heißt klassische, ne? Also Chemotherapie und Operationen, Bestrahlung war jetzt bei mir nicht möglich. Von dem Punkt an, nach der letzten abschließenden Operation, dass mir weitere Chemotherapie ans Herz gelegt wurde und ich diese ganze Therapie abbrechen musste, weil ich für mich befand, dass es auf diesem Weg einfach nicht weitergeht. Oder dass ich an den Punkt komme, wo ich weiß, jetzt wird das wirklich ein Spiel auf Leben und Tod. In dem Moment habe ich mal wieder auf mein Bauchgefühl gehört, was mir schon einige Male das Leben gerettet hat. Und das war eine sehr harte, aber sehr wichtige Entscheidung. Und auch die aus dem Hintergrund bin ich in so einem Experiment reingestartet. Wie erkläre ich das? Es hat viel damit zu tun, was in diesem Jahr, also fast ein Jahr, wie ich da auf verschiedenen Stationen lag, mit mir passiert ist. Und das hat ein bisschen was mit einer inneren Entdeckungsreise zu tun. Ich habe alles Äußere sehr stark ausgeklammert, nicht wirklich wahrgenommen. Ich war sehr in mich gekehrt, fokussiert, sehr, sehr leicht, also im Sinne von, mir tat das alles im mentalen Sinn, innerlich, sehr gut. Ich war total losgelöst. Ich war glücklich. Ich war total frei. Und zwar das erste Mal im Leben habe ich so ein absolutes Gefühl von Freiheit verspürt. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich von all diesen Dingen da draußen bisher gar nicht abhängig bin. Das klingt total seltsam, aber jetzt im Nachhinein könnte man meinen, das war vielleicht eine Art spirituelle Erfahrung sogar. Und der Grund, warum ich dann tatsächlich so intensiv in Radsport eingestiegen bin, ist, dass ich gegen Ende der Therapie eine relativ radikale Ernährungsumstellung gemacht habe und ganz stark gespürt habe, was das mit meinem Körper macht. Und nach dieser abschließenden Operation war es so, dass ich keinerlei Kraft mehr hatte. Ich wurde nach Hause gekarrt in einem Rollstuhl. Ich konnte nicht aus eigener Kraft mehr laufen. Meine Mutter hat mich aufgenommen und zu Hause so ein bisschen aufgepäppelt. Und die war damals gerade auch auf so einem Experiment mit einer veganen Rohkosternährung kommen, wie sowas. Ich hatte mal so eine große Abwehrhaltung von solchen Sachen, gegenüber solchen Sachen, aber ich hatte keine Kraft, mich zu wehren. Das heißt, ich habe mich dem einfach ausgesetzt und was das innerhalb von einer kurzen Zeit mit mir gemacht hat, war so unglaublich, dass ich beschlossen habe, das natürlich weiterzumachen. Also ich konnte dann sehr schnell wieder laufen, habe mich mal wieder aufs Fahrrad gesetzt und habe plötzlich diesen direkten Zusammenhang, und das ist der Schlüsselmoment, diesen direkten Zusammenhang zwischen dem, was ich in den Körper reintue und was an Energie dabei rauskommt, erlebt. Und im Grunde ist dann, was die ganze Zeit danach passiert ist, nur eine weitere Verfeinerung dieses Experiments gewesen. Also was ist denn das genau, was mein Körper braucht, damit so gut wie möglich funktioniert. Mhm. Und durch den Prozess, der nicht zu Ende ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend.
Ich finde das sehr interessant, weil also ich habe auch in der Familie einen Krebsfall gehabt und in der sehr engen Familie. Und das war noch zu DDR-Zeiten, beginnende Wende. Ich habe das damals, ich war Teenager, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ne? Also meine Eltern haben sich gekümmert natürlich, aber kann mich nicht dran erinnern mehr so richtig. Aber ich weiß nur noch, dass wir, nachdem die Mauer gefallen ist, einen Arzt in Hannover oder so bei Hannover oder hinter Hannover konsultiert haben. Und dann lief das ähnlich ab. Also auch eine rausnehmen aus der Schulmedizin, jetzt in Anführungszeichen, weil es da auch jetzt irgendwie, das war dann irgendwie mit Bestrahlung Chemo war es dann auch durch. Mhm. Und dann auch eine Ernährungsumstellung, die bis heute anhält übrigens. Und auch alles, also auch genau diese Resultate gebracht. Das fand ich jetzt gerade ganz interessant, weil es diese Parallelen gibt. Aber das war ja für dich ein Segen dann, ne, dass das so gekommen ist, dass deine Mutter da auch auf diesem Pfad war. Ne?
Absolut. Und die war das nicht wegen mir, sondern das hatte vorher schon eingesetzt. Mhm. Und sie hat es aber auch nicht auf mich forciert in dem Sinne. Ne? Mhm. Also sonst hätte ich das wahrscheinlich noch viel weniger angenommen. Ich reagiere auf sowas immer relativ ablehnend, wenn etwas forciert wird. Ne?
Ja, aber ich kann das verstehen, dass du also... Ja, also ich habe da auch so ein bisschen Vorbehalte gehabt, so, ne? Aber ich glaube, ich werde jetzt auch altersweise, dass ich dann nochmal sage, man kann es ja doof finden, aber vielleicht probiert man es auch erstmal aus, ne? Und ich glaube jetzt, also gerade das, was du jetzt sagst mit Ernährung und so, dass das schon massive Effekte hat. Also wie sagt man so schön bei Programmierern Shit in, Shit out, ne? Und so ähnlich verhält sich das wahrscheinlich auch mit dem Körper.
Ja, es war unglaublich. Ich war ungefähr, also das ist halt Fakt, ich war 6 Monate nach dieser Therapie auf dem gleichen Fitnesslevel wie vorher.
Wahnsinn.
Ich bin von leichtem Radeinstieg, also was ist leicht?
Mich hat...
Ich bin 1 Meter Rad gefahren oder so.
Ja. Vorher. Also mich hat besonders beeindruckt, du hast auf deinem Instagram-Kanal ein Bild, was dich zeigt, wo du im Bett liegst mit Glatze sozusagen im Krankenbett. Und das nächste Bild ist quasi du mit dem Fahrrad auf irgendeinem Pass in der Mitte vom Mist. Genau. Und sagst so, und zwischen diesen Bildern liegt nicht so viel Zeit, wie man denkt. Ja. So, also das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Tatsächlich ist dieses Bild, das von dem Post, was du gerade sagst, ist gut 4-5 Jahre zwischen dir Zustand gewesen. Aber das hätte man tatsächlich auch, jetzt lass mich nicht lügen, warte, das Bild ist entstanden. Also man hätte das 1,5 Jahre auseinander auch machen können. Nur das 1,5 Jahre später, nach diesem Bild, war ich in Brasilien, habe dort ein Auslandsjahr gemacht und habe das erste Mal entdeckt, wie das ist, mit dem Fahrrad eine Kultur, ein fremdes Land zu erkunden. Ja. Das war der Grundbaustein für diese Reise. Ja. Das war tatsächlich nur 1,5 Jahre später.
Ja. Weil du gerade, also ich habe gerade auch den Post offen hier bei dir, weil du sagst, was kann man konkret tun bei Blutkrebs, Stammzellspender? Bin ich seit vielen Jahren und hiermit sind alle, die das hören, auch aufgefordert bei, wie heißt die, DKMS, ne?
Genau.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Die beste Sache, die man gegen sowas machen kann, ist immer Prävention und eben eine Spende in dem Fall. Es hat, muss ich jetzt sagen, in dem Fall nicht direkt was mit meiner Geschichte zu tun. Also Krebs ist ja nicht gleich Krebs. Ich hatte keinen Blutkrebs, sondern eine andere Art, eine Art des roten Tumors. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer wichtig, das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen. Ja. Deswegen mache ich ja all das, was du über mich recherchieren konntest. Das ist tatsächlich der einzige Grund. Mhm. Ich bin so überhaupt gar nicht dieser Mensch, der in diesem Social Media Live aufgeht.
Ja.
Das ist sehr, sehr lustig. Ich hatte, als du mich angeschrieben hast, deinen Podcast natürlich auch mal recherchiert und das angehört und war total fasziniert von deiner Arbeit.
Danke.
Weil ich die Radszene, seitdem ich dieses Social Media Projekt, wie ich es für mich nenne, immer mache, sehr, sehr stark beobachte und wahrnehme. Ich kann zum Beispiel auch, ich habe diesen Podcast angehört, von den du gemacht hast mit Wiebke. Das ist eine wirklich spannende, tolle Sache. Aber ich bewundere das dann so von außen, weil ich kann daran nicht so teilnehmen. Ich bin überhaupt nicht der Influencer-Typ, der irgendwelche großen Massen bewegen möchte. Ich mache das lediglich aus dem Grund, weil ich erlebt habe, in dem Jahr, als ich dort lag, wie sehr solche Geschichten Menschen helfen kann, die total den Glauben an sich und ihr Leben verloren haben.
Ja.
Und deswegen hoffe ich, dass diese Geschichte irgendwie mal an die Ohren kommt, von jemandem, dem das hilft.
Ja, das ist wir unterhalten uns ja auch jetzt nicht nur, weil ich sage, oh cool, Philipp ist von A nach B gefahren, erzähl mal, sondern eben auch, weil ich das, weil ich diesen, wie sagt man so schön, diesen Mutmacher-Aspekt da sehe. Und da geht es mir ehrlicherweise gar nicht so sehr um die Fokussierung nur auf das Thema Krebserkrankung. Ne? Das ist, also ich habe auch mal mit Leuten zu tun gehabt, die sich sehr stark gegen Depression beispielsweise einsetzen. Ja. Ne? Oder was heißt, gegen Depression einsetzen ist auch ist ja Blödsinn, aber dafür einsetzen, dass man das ernst nimmt und dass man das auch, und dass da Fahrradfahren teilweise auch eine Therapie ist. Oder Systemsprenger, ne? Also dass da auch absolut mit dem Fahrrad und überhaupt das Rauskommen, das anders, das sich selbst erfahren, das anders so ein bisschen, also man kann das Radfahren auch überhöhen, da bin ich wieder allergisch, ja, aber ich glaube, da ist es wichtig, dass
was
es Leute,
du
naja, so das Überhöhen im Sinne von Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sind die besseren Menschen und überhaupt
ach so,
ist das überhaupt, also, ne, das ist ja, die Fahrradblase kennst du ja auch, die geht auch sehr stark. Immer, also da sind wir leider nicht besser als der SUV-Fahrer, der sich aufregt, wenn wieder ein Fahrradfahrer vorne rumeiert. Also das ist, na gut, aber das ist eine andere Diskussion. Ich finde es halt wichtig, dass es Menschen wie dich halt gibt, die das so machen und auf eine unaufgeregte Art, ehrlicherweise. Und ich bin ja damals auch nur auf dich gestoßen über die Diskussion, die du aus meiner Sicht über diese Iran-Geschichte, über die wir noch sprechen werden, ich glaube, das ist der meiste Satz, den wir diese Folge sagen, weil du dort aus meiner Sicht sehr reflektiert und ruhig und abwägend gesprochen hast, aber auch gleichzeitig gesagt hast, Leute, ich bin schweinesauer, ich bin richtig wütend. Ne? So, aber lasst uns mal nicht vergessen und so. Das fand ich super. Das fand ich damals, habe ich gesagt, das ist echt respektabel, dass man da dann noch doch die Kraft findet für die Feinheiten. Ja, so.
Das finde ich sehr schön, dass du das so reflektierst, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber mache, was ich immer so veröffentliche und dass das halt. Ja, ich habe etwas gegen diese Art dieses Influencertums, das immer gleich so viel mit stark und fett und schreien und was immer zu tun
hat. Ja.
Nicht immer, wie gesagt, es gibt fantastische Sachen, ich möchte das nichts pauschalisieren, aber ich meine, jeder kennt den Tenor, wenn er durch die verschiedenen Kanäle.
Wie sagt man so schön? Alles, was in einem Satz vor einem Aber kommt, kann man immer vergessen, ne? Deswegen. Du hast dann quasi unglaublich schnell und auch durch den Segen dieser neuen Perspektive, dieser neuen Ernährung, bist du zu Kräften gekommen und dann hast du dich quasi mit dem Fahrrad da im wahrsten Sinne des Wortes hochgearbeitet, weil dann folgte ja eigentlich deine Beyond the Greatest Peaks Tour. Ich habe jetzt viele Fragen, Philipp, aber erzähl doch erstmal, wie es dazu kam.
Noch nicht ganz, ne? Es folgt noch nicht ganz. Es sind vier Jahre dazwischen, ne?
Ja.
Ich habe dir ja gesagt,
Brasilien warst du.
Brasilien, das war tatsächlich das fast ein bisschen über einem Jahr war ich dort. Und zwar direkt das Jahr nach der Therapie und sagen wir mal, wieder aufgepäppelt seins. Das war für mich ein großer Initiator für diese Idee, die ich damals auch noch nicht im Traum hatte. Das war auch ein Thema, das hatte ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Es war wieder nur diese Erfahrung, also weiter dieses Experiment, was passiert mit mir, meinem Körper, wenn ich was esse, und gleichzeitig dabei fängt man ja an, immer größere Strecken zurückzulegen. Du beginnst Landschaften zu durchwandern. Plötzlich habe ich andere Kulturen kennengelernt. Plötzlich habe ich gemerkt, ich habe Orte in einem Land kennengelernt, die nicht mal die Leute kennen, die dort seit ihr ganzes Leben lang schon leben. Ich habe eine unglaubliche Freiheit, eine Möglichkeit gewonnen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Beine sich vervielfacht hat. Ne? Also wie so diese schöne Fabel von den 7-Meilen-Stiefeln. Ne? Man bekommt richtig große Schritte und durchwandert plötzlich Länder. Das war aber alles wieder noch in so einem Rahmen von, jetzt bin ich wieder einigermaßen, jetzt bin ich wieder fit, jetzt bin ich wieder gesund, also sagen wir mal gesund in Anführungsstrichen. Das ist ja ein besonderes Thema bei Krebspatienten, einmal immer irgendwie. Aber ich hatte mein Leben wieder zurück, im Grunde mit allen Möglichkeiten. Das heißt, ich habe wieder studiert, ich war mit meiner Frau das Jahr dort in Brasilien. Ich bin ja verheiratet. Noch immer. Gut,
ich auch.
Wir leben schon nicht mehr zusammen, aber ich meine, damals war es halt alles noch in Butter. Und das war wunderbar. Das ist etwas, ich zähle immer noch heute von diesen Erlebnissen, die ich damals dort gemacht habe in Brasilien. Na gut, aber das Auslandsjahr war halt auch schnell wieder irgendwie vorbei. Wie das so ist, wenn man intensiv lebt, die Zeit fliegt davon. Dann habe ich wieder zurück in Deutschland und es ging halt alles weiter seinen Lauf. Ich habe hier als Sänger gearbeitet, intensiv weiter Radsport betrieben, auch immer mehr in diese Richtung, auch mal richtig lange Touren zu fahren. Es gibt ja hier in Dresden eine sehr, sehr ausgeprägte Szene in dieser Richtung. Alles allerdings nur total auf Rennrad fixiert damals. Und was war eigentlich genau der Auslöser? Es gab nicht so einen Punkt, an dem ich wusste, das muss ich jetzt machen. Sag ich mir, es haben so verschiedene Faktoren plötzlich mit reingespielt. Ein Schlüsselgedanke war auf jeden Fall die Strava-Statistik.
Die Strava-Statistik, weil war gerade ein Knacken. Okay.
Die Strava-Statistik, tatsächlich, ja. Ich habe Strava als Selbstbeobachtungstool immer sehr, sehr geliebt. Und habe das alles sehr genau getrackt. Ich habe dann irgendwann gesehen, na gut, dann steht da am Jahresende irgendwie 14.000 Kilometer. Und das ging mir nicht aus dem Kopf raus. Das ist ja eine Wahnsinnsstrecke. Warum kreise ich dann eigentlich immer um den gleichen Punkt? Wenn ich das mal so aneinander reihe, da kommst du doch weit. Und plötzlich habe ich mich auf irgendwelchen Karten-Apps wiedergefunden und irgendwelche Strecken über irgendwelche Ländergrenzen geklickt. Und dann kam langsam eins zum anderen. Ich habe diverse Dokumentationen von Leuten gesehen, die sowas gemacht haben. Und ein starker Wunsch ist in mir gewachsen, etwas zu sehen. Und zwar etwas Bestimmtes zu sehen und zu erfahren. Da komme ich gleich nochmal dazu. Um da ein bisschen auszuholen. Ich habe das die Jahre nach der Krankheit und Therapie immer in meinem Kopf weiter reflektiert, was da passiert ist mit mir. Und ich habe im Nachhinein einige Mechanismen in mir festgestellt, die ich dann durch zufällige Begegnungen mit dem Thema immer wieder in buddhistischen Ansätzen, in Ansätzen des Yoga oder des Zen-Buddhismus wiedergefunden habe. So mentale Prinzipien. Ich habe zum Beispiel erzählt, dass ich eigentlich sehr glücklich und befreit war in der Zeit, sagen wir mal, der größten Not damals in der Therapie, was ja also auch total irre war, weil extern gesehen ist das alles andere als angenehm, was du da durch diese Maschinerie da läufst. Ganz im Gegenteil. Und ich dachte, ich möchte das irgendwie mal in der Wiege der eigenen Kultur erfahren. Ich möchte mal nach die tibetischen Klöster oben im Himalaya sehen oder mir mal so einen Yoga-Ashram anschauen. Mhm. Und für mich stand das außer Frage quasi, dass ich das dann unbedingt mit dem Fahrrad machen will. Also das war klar. Mhm. Ich habe einfach mit diesem Gedanken, oh, 14.000 Kilometer, das reicht doch bis Indien. Schaffe ich ja im Jahr, oder? Na gut. Mhm. Und dann machst du das. Und dann kam halt eins zum anderen. Dieses Plateau Skill Cancer hatte ich tatsächlich schon in Brasilien gestartet, so als ja, Dokumentationsversuch, diese Ernährungs- und Sportgeschichte ein bisschen darzustellen. Aber es war sehr, ja, sehr simpel. Und aber mit dieser Idee, diesen Grund, Mechanismen, die ich da in mir beobachtet hatte, eben dort in dieser Kultur zu erfahren und der Idee, dorthin zu fahren, ist dann daraus dieses Gesamtkonstrukt dieses Projektes entstanden. Es ist nämlich tatsächlich relativ vielschichtig, im Sinne, es hat einige Hintergedanken. Das heißt ja nicht umsonst Beyond the Greatest Peaks, mhm. Was halt übersetzt auch dieser Routenentwurf war. Es war ja nicht einfach nur entlang der Seitenstraße fahren, sondern eben von Dresden bis nach Südindien über alle Gebirgszüge. Ich habe mir das dann auch irgendwie so rausgesucht, dass ich halt wirklich hier im Erzgebirge anfange, mit den höchsten Gipfeln im Erzgebirge, also Fichtelberg schon angefangen habe. Und dann war irgendwie geplant über die Alpen und Großglockner und sowas. Mhm. Dass das natürlich dann nicht alles kommen ist, ist ja irgendwie klar, weil das ist ein total verrückter Plan und dieses Jahr mit den Jahreszeiten dann auch nicht in Einklang zu bringen war an Ecken und Stellen. Das heißt, wir haben hier irgendwelche Kompromisse geschlagen.
Obwohl das Erzgebirge ja schon ein sehr hartes Gebirge ist, ehrlicherweise. Oder ich anders formuliert, ja. Ich halte es für komplett unterschätzt. Also ich bin da mit dem Fahrrad und bin jedes Mal gestorben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin hier Ende März gestartet. Also ja.
Okay.
Das erklärt alles. Okay. Ja. Ja, es sollte eben also die Geschichte sein von was kann passieren, wenn ich eben grundlegende Änderungen in meinem Leben schaffe. Wo kann das hinführen? Kannst du dir alles erträumen. Ne?
Ja.
Aus jedem Tal, noch über jeden Berg, jeden höchsten Berg. Das ist im Grunde die Metapher dahinter.
Ah, okay, weil ich hatte mich schon, weil du hattest in einem Interview, da gab es ein Video-Interview mit dir, wo du in so einem Straßencafé sitzt, wo ihr warten müsst, ja, weil da irgendwie irgendjemand kommt vorbei. Da sagtest du, dass du dass du vor allen Dingen eine Leidenschaft für Berge hast. So, und woher kommt die? Kommt das aus dieser Metapher, Sachen zu überwinden? Oder fährst du einfach nur gerne Berge? Das kann ja auch sein.
Beides vielleicht. Obwohl, ich habe ein bisschen was gegen diesen Begriff zu überwinden, weil ich finde, überwinden hat sowas, das ist etwas, was man eigentlich nicht gerne tut. Und ich tue das im Grunde sehr gerne.
Ja.
Wie soll ich das sagen? Ich finde die Metapher des Bergfahrens eine unheimlich schöne Metapher. Und nicht nur eine Metapher, sondern ein absolut prägnantes Sinnbild für das Leben an sich. Ich meine, wie wird es allgemein wahrgenommen, mit dem Fahrrad einen Berg hochzufahren? Ist etwas unglaublich Widerliches, Anstrengendes. Und wenn man oben ist, dann kann man sich laufen lassen und dann kommt der schöne Teil, der angenehme Teil. Und ich finde, es ist kurz gedacht. Weil wenn das Leben dann so Berg ist, dass ich hochfahre und es ist alles anstrengend und unangenehm, dann genieße ich ja quasi nur den zweiten Teil, also nur die Hälfte.
Ja.
Und das ist ja so unfair, weil Im Grunde rührt ja mein Unvermögen, den ersten Teil genießen zu können, nur daher, dass ich quasi nicht wirklich fit bin.
Ja.
Also im Grunde ist es genau das, was ich jetzt mache. Das Silk Road Mountain Race. Ich bin überhaupt nicht kompetitiv. Wettbewerb ist mir etwas, was mir völlig fremd ist. Aber ich möchte sicher gehen, dass ich da so fit wie möglich hinkomme, damit ich das so intensiv wie möglich genießen kann. Und zwar jede Sekunde.
Ey, und das ist jetzt gerade eine ganz interessante Sache. Da muss ich mal kurz einhaken, weil ich habe gestern mit Tobias gesprochen, meinem Race-Partner, der mich jetzt hier auch ein paar Tagen im Harz besuchen. Ich bin gerade im Harz, also falls du Vögel hörst und sowas, hier Harz, Idylle, alles gut. Ich mache hier nämlich Bergtraining. So, und der sagte, Martin, mir geht's gar nicht, also wir fahren auch nicht auf Sieg sowieso nicht, sondern eher Überleben, aber wir wollen diesmal diese Fitness vor allen Dingen deshalb aufbauen, um Zeit zu haben, die Zeit dort zu genießen. Und als du gerade sagtest, ja, Mensch, irgendwie, wenn man diese Metapher anwendet, der Berg, ne, und das ist immer irgendwie das Anstrengende und das, was man eigentlich hinter sich bringen sollte. Es wird ja auch häufig so transportiert, ne, in den Radrennen, ne, wenn wir jetzt wieder Tour de France haben und sowas, wirst du ja auch quasi belohnt dafür, dass du etwas überwunden hast, ne, aber wenn man einen Perspektivwechsel macht, also ich glaube, das ist uns dann sowieso in Kirgisistan ganz gut beraten, ja, dass wir den Perspektivwechsel vornehmen und sagen, okay, ich lebe hier mit meinen persönlichen Limitierungen und dann versuche ich jetzt das zu akzeptieren und aus dieser Zeit das Beste zu machen. Ja, so. Und ich glaube, dann kommt man viel besser über die Berge, weil man sie halt anders erlebt. Und weil man sie erlebt überhaupt und nicht nur bekämpft.
Das ist halt der Punkt, wenn du, wenn du es schaffst, dich in deinem Leben. Ich rede das jetzt auf der metaphorischen Ebene auch, sinnbildlich dem auch mit dem Fahrrad den Berg hochzufahren. Und du schaffst dich in deinem Leben in einer gewissen Grundfitness zu halten, dann kannst du eben die Momente, wo du auch wirklich Anstrengung leisten musst oder Energie abgeben musst, was generell als unkomfortabel empfunden wird, kannst du trotzdem eine Situation genießen. Und sagen wir mal, je mehr du fähig bist, eben je fitter du bist, desto mehr Berge kannst du halt eben auch in Angriff nehmen. Und für mich ist es halt einfach das Sinnbild eines erfüllten, vollen Lebens, möglichst viele Berge zu befahren. Also sinnbildlich im Leben wie auch beim Radsport. Du siehst unheimlich viel. Wenn du erhöht bist irgendwo, du siehst einfach mehr, du erlebst mehr.
Wo führte dich denn jetzt deine Beyond the Greatest Peaks Tour eigentlich genau entlang? Also lass uns da gerne nochmal drüber sprechen. Also begonnen jetzt im Erzgebirge. März.
Das war Erzgebirge, genau. Ja. Ich hatte das so ausgerechnet, den Routenverlauf relativ gemütlich veranschlagt, um 2000 Kilometer pro Monat zu machen, dass man halt innerhalb eines Jahres möglichst in allen verschiedenen Stationen dieser Reise relativ günstige Jahreszeiten erwischt. Das heißt, so Sachen wie Pamir und Himalaya eben im Sommer überwindest und dann in Indien, Nepal ankommst, wenn eben gerade nicht der Monsun ist, dass man nicht 3 Monate nur bei Dauerregen fährt und sowas. Das heißt, es war sehr, sehr genau durchgeplant. Ich liebe Karten. Also Architekturstudent, ich bin absoluter Kartenfanatiker. Ich liebe Routenplan über alles. Das habe ich sehr, sehr genau ausgearbeitet. Ich musste erstmal dafür, man muss immer Kompromisse finden. Ne? Dafür, dass man halt dann sagt, okay, Himalaya ist sowieso absoluter Höhepunkt der Reise dann. Damit es da gut ist, muss ich halt hier ein paar Abstriche machen. Das heißt, es war klar, okay, das heißt, ich muss hier Ende März starten und Anfang April über die Alpen. Boah, mein Gott, machen wir halt mal. Ich hab genügend Wintererfahrung und so. Das ist schon okay. Ich sag mir auch gerade, wenn hier was schief läuft, ist es halt immer noch leichter, sagen wir mal, Alternativen zu finden, als wenn da was schief läuft.
Ja.
Das heißt, die Planung der Route belief sich auf erstmal hier Erzgebirge, dann hier Bayerischer Wald, so alles an der tschechischen Grenze lang, über die Alpen, direkt kurz auf Stopp in Venedig, rüber auf die Adria, dann Kroatien, Bosnien, Montenegro, die ganzen Berge durch, dann mal wieder schön wieder über diese Berge gehoppt, runter an die Küste und wieder ins Inland, in Albanien, in Tirana, dann rüber über die albanischen Alpen, nach Griechenland rein, wieder durch die griechischen Berge, also bin ich runter bis Athen, in die Richtung, aber rüber nach Thessaloniki, nach die Türkei, nach Istanbul. Dort habe ich ein Projekt mit einem Freund aus Brasilien zusammen gemacht, der hat mich besucht, der hat mich 2 Wochen begleitet durch die Berge der Türkei. Also wir sind in der Türkei wirklich durch die Pampa irgendwo mitten durch, straight runter nach Kars, nach Antalya und dann einmal diagonal über Zentralanatolien, Kappadokien, bis wir uns dort getrennt haben, weiter Richtung Erzurum, iranisches Visum, iranische Grenze, dann Iran quer durch die Wüste, einmal ein paar Mal über das Elbowitz-Gebirge, Kaspische Meer, wieder Gebirge, Kaspische Meer. Der Plan war dann nach Teheran, von Teheran hoch, straight hoch, dann einmal durch Turkmenistan hätte man durch müssen, Usbekistan und von dort aus dann Pamir Highway hoch über Moldab, den Kulom-Übergang nach China. Das ist dieses Manko, dass man nur da ungefähr 200 Kilometer durch China muss. Das ist ein irrer bürokratischer Aufwand. Dann über den Kunjara Pass nach Pakistan einzureisen, den Karakorum Highway runter. Einmal aus der ganzen Höhe von den 4000 Metern Himalaya runter auf Null, nur um den einzigen blöden Grenzübergang zwischen Pakistan und Indien zu nehmen. Indien,
ja.
In Amritsar.
Nach Rajasthan geht's da, ne?
Ja.
Und dann wieder hoch.
Dann wäre ich direkt wieder hoch in das mein absolutes Highlight und fast schon gewünschtes Ziel, also Ziel, Hauptpunkt der Reise gewesen, oben das Hochland von Ladakh. Ne? Mhm. Ich habe mich schon relativ früh von dem Gedanken verabschiedet, mit der Fahrt durch Tibet zu fahren, weil man ja sehr schnell herausfindet, dass das also nur mit so geguideten Touren möglich ist. Und das entsprach nicht mal einem Bild von Radreise. Mhm. Relativ parallel im Himalaya nach Nepal rein, Kathmandu und dann straight runter nach Südindien, Tamil Nadu, wo ich den Plan hatte, dann dort ankommend für eine erstmal nicht definierte Zeit in so einem Yoga-Ashram Ruhe zu finden. Besinnung nach so einer Reise.
Steht der Plan noch?
Der Plan steht definitiv noch. Es scheitert halt gerade so ein bisschen an der Perspektive, dass irgendwann wieder die Freiheit besitzen zu können, das so zu machen. Ne? Ich meine, wir sehen also im Projekt zum Beispiel von Jonas Deichmann, wie gebeutelt die Welt ist von den Corona-Bestimmungen.
Ja.
Und ich meine, mit so einem Projekt wie seinem, wo es einfach nur darum geht, einfach around the world und nicht so, ja, bei mir ist es halt genau daran, an diesen Orten, ne, das Projekt steht und fällt in diesen Orten. Also ich möchte das nicht einfach um jeden Preis machen, sondern das hat halt eine Programmatik, die einen ganz bestimmten Sinn hat. Und was nützt mir das, wenn ich jetzt dann, also der Plan war, aus dem Silk Road Mountain Race dann anschließend einfach weiterzufahren. Aber das ist ja in der Situation einfach nicht realistisch. Dann hänge ich irgendwo in Tadschikistan an der Grenze und komme nicht nach China rein.
Ja, du willst dich ja vor allen Dingen nicht beschäftigen mit, sagen wir jetzt mal, mit diesen bürokratischen Sachen, ne? So, sondern es soll ja eine Reise sein und jetzt weniger ein Organisationswunder.
Das musst du ja trotzdem
machen. Ja, ja, klar. Aber es steht ja jetzt gerade so sehr im Mittelpunkt, ne? Also jetzt entscheidet es tatsächlich.
Ich meine, es ist halt auch gar nicht möglich, de facto. Mhm. Ich meine, wir haben es gesehen bei Jonas. Er hat selber, er konnte nicht durch die USA reisen, was einfach nicht ging. keine Möglichkeit hatte. Ja. Mhm. Und wenn es dann zum Beispiel heißen würde bei mir, hier Nordindien geht gerade nicht oder rein geht nicht, weil ich meine, der Weg dorthin zu kommen ist ja schon mal sehr limitiert.
Ja, ja, ja.
Ich meine, gibt es dann die Wahl oben in China rum oder unten durch Afghanistan? Das überlegt man sich dann gut.
Ja, ist beides nicht so verlockend. Ja. Also da fällt mir ein, wir müssen ja noch unsere Reisepässe jetzt schicken, ne, damit wir im chinesischen Grenzgebiet fahren dürfen, damit sie uns kennen.
Ja. Ja, genau. Aber die wollen das alles genau wissen.
Aber wir haben gerade so ein bisschen impliziert, dass deine Beyond the Greatest Peaks nicht komplett war, sondern du bist im Iran auf einen abrupten Abbruch gestoßen. Ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber du wurdest da unterbrochen. Erzähl mal darüber ein bisschen mehr, wenn du magst.
Oh, ich habe gut auf die Fresse bekommen, wollte man mal sagen.
Oder so, ja. Aber wie kam es dazu eigentlich? Weil das habe ich, weil es ist ja, wird ja immer, ne, immer gesagt, ganz freundliche Menschen, du wirst immer nur eingeladen und.
Absolut. Aber ich meine, es geht ja hier auch so. Ja. Ich meine, zur falschen Zeit am falschen Ort kann blöde Sachen passieren. Ja. Der Punkt war, Punkt Bogen zum aktuellen Thema zu spannen. Ich war im Iran, und nicht im Iran, sondern seit Anatolien in der Mitte der Türkei in Vorbereitungsmodus. Denn ich hatte in der Türkei hatte ich meinen einzigen größeren technischen Defekt. Mir ist ein Kettenblatt gerissen und ich hatte das nachbestellt. Also ist möglich dort in größeren Städten, dauert nur ein bisschen. Das heißt, ich saß mal 2 Wochen fest. Und in den 2 Wochen haben ein bisschen Internet gewälzt und geschaut, was die Welt so zu bieten hat, radreisetechnisch. Und bin auf das Silver Mountain Race gestoßen und habe mir gedacht, das liegt doch eigentlich total auf meinem Weg. Es hat die gleiche Thematik. Das muss ich doch einfach da rein inkorporieren. Das ist doch perfekt. Wie die Faust aufs Auge. Passend zum Thema.
Ja, das Auge sah nicht gut aus.
Es war auf jeden Fall ja schon, keine Ahnung, Mitte Juni, also 6 Monate nach Einschreibung, nach Bewerbungsfrist oder was immer auch. Ich hatte einfach die Geschichte kurz mal an Nelson geschrieben und das erzählt und gefragt, ob ich noch teilnehmen kann. Und er hat gesagt, ja, das geht schon. Und ich hatte mich total verliebt gleich in dieses Event. Und es war auch gleich der Start, als es weiterging. Ich hatte mich von den Mitfahrern getrennt. Wir hatten wieder, unsere Wege hatten sich wieder getrennt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ab jetzt ist das einfach bis Kirgisistan alles Vorbereitung. Das heißt, ich habe meine Reisepläne ein bisschen angepasst. Mein ursprünglicher Plan war, Georgien, um Armenien zu fahren. Das wäre zu lang gewesen. Deswegen habe ich einfach von der Türkei direkt in den Iran gefahren. Und habe dann auch gleich meine erste Ultracycling-Tour eingebaut, die ich je gemacht hatte in Zentralanatolien. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Mhm. Weil ich das erste Mal 36 Stunden nonstop auf dem Fahrrad. Das ist also ein bisschen auch so eine Außerkörpererfahrung. Mhm.
Du hattest damals aber noch so ein Reiserad, ne? So warst du eher noch unterwegs oder warst du schon sportlicher unterwegs mit Gravel und so?
Ich war ein Bikepacking-Rad.
Ja. Trendsetter.
Das sieht auch gar nicht viel anders aus, als es heute ist. Es ist schon ein Nachfolger, mit dem ich jetzt so.
Aber immer noch orange.
Immer noch orange, ja. Ich habe ein Faible für die Farbe. Oder sagt wieder orange. Ja. Ja, tatsächlich. Ich war sehr leicht unterwegs und das war ja auch quasi der ausschlaggebende Grund für diese Route, weil er sagt, das war logisch, weil ich bin sehr, sehr viel Offroad gefahren. Ich bin sehr viele Strecken gefahren, die komplett abseits nirgendwo sind, weil ich eine große Faszination dafür habe und natürlich immer irgendwie hohe Bergregionen. Und da war natürlich klar, as minimal as possible. Also mein komplettes Reisesetup auf dem Fahrrad, war knapp 30 Kilo, 29 Kilo. Und es hat mir ja nichts gefehlt. Alles dabei, mit Benzinkocher, mit Zelt, mit Schlafsack, mit Kleidung für diverse Klimazonen. Also bis minus 10 Grad war ich komplett ausgestattet. Ja. Also ich hatte quasi auch alles dabei für das Supermarket. Ja, dann bin ich nach in den Iran rein und ich wollte in Teheran meine Eltern treffen. Die hatten mich da besucht und auch eine Freundin, die ich auf der Reise getroffen habe, eine Argentinierin, Eva, die auch in Griechenland habe ich sie getroffen. Mhm. Wir sind lange Zeit zusammengefahren. Hat sich eine fantastische Freundschaft ausentwickelt. Kurzum, wir wollten uns dort treffen. Das heißt, bis dahin hatte ich mir einen ambitionierten Plan durch die Berge im Iran ausgedacht. Mhm. Ja, und das war mit der Grund auch, glaube ich, warum es mich da damals so erwischt hat, am Kaspischen Meer. Ich war im Grunde, als ich dort war, war ich total am Ende. Ja. Ich hatte eine gute anderthalb Wochen mit, keine Ahnung, wie viel, 1000 Höhenmetern in meinen Beinen und ständiger Klimawechsel zwischen Kaspischer Meerseite, wo es super schwül ist, und der iranischen Wüste, wo es super trocken ist, beides aber irgendwie die gleiche Temperatur hat. Dieser ständige Wechsel, das ist irre Belastung. Dieser Abend, wo das passiert ist, war ich auf der Kaspischen Meerseite. Das war die vorletzte Etappe nach Teheran. Am nächsten Tag hätte ich noch einmal die Elbrusberge überquert. Und hatte dann dort meine Familie getroffen. Irgendwo meinen geplanten Campspot nicht erreicht, in so einer schlecht organisierten suburbanen Region, in irgendeinem verwachsenen Hinterhof am Kaspischen Meer, also direkt am Meer, gecampt. Und sucht sich ja dann möglichst einen Platz nochmal aus, dass man sich dass man irgendwo baden kann. Ja. Das ist recht wichtig gewesen auf so einer Reise. Wie ist es passiert? Ich habe so einen jungen Kerl getroffen, der da war, vielleicht so, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt. Ja, Gott, ich war schon 2,5, 4 Wochen in Iran unterwegs, weiß ja, wie das ist. Ja. Die waren natürlich super interessiert, sind alle super interessiert daran. Und versucht zu kommunizieren, so mit Händen und Füßen und Google-Übersetzer. Ja. Ich war nicht waschen, mehr, mein Camp aufgebaut. Dann war der Typ weg und plötzlich kam halt so eine ganze Gruppe von Leuten da. Und dann ging es halt wieder los, wie das halt so ist. Wo kommst du her? Was machst du? Und also in halber Gebärdensprache. Mhm. Ja, aber ich habe nichts. Ich habe jetzt keine Anzeichen gesehen, dass die mir irgendwas wollten oder so. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe nicht wirklich drauf geachtet.
Du hast wahrscheinlich auch Grotten.
Deswegen habe ich das vorhin erzählt. Ich habe mich nachher häufig gefragt, so als einziger Punkt, der ich habe doch normalerweise ein sehr feines Auge, was Menschen betrifft. Das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Und im Endeffekt bin ich da darauf gekommen, dass es einfach der Situation schuld war. Ich war einfach total Ende. Ich wollte eigentlich auch gar nicht kommunizieren. Nach 2,5 Wochen Iran hängt es halt ab mal zum Hals raus, dass die Leute da und überall herfallen.
Ja.
So spannend das auch für die sein mag. Das heißt, ich wollte eigentlich nur schlafen. Ja. Irgendwann in diesem Gespräch ist dann einer dieser Typen mein Kleid. Ich hatte nur das Innenzelt aufgebaut. Es war irgendwie 28 Grad nachts und super schwül. Überall Moskitos. Ich habe so durch das Moskitonetz mit ihm geredet. Und dann bei dem Moment kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, in der Rekonstruktion muss wahrscheinlich jemand mir irgendwie von hinten gegen den Kopf gehauen haben oder sowas. Also meine Erinnerung ist halt einfach weg. Der Punkt war, dass ich wahrscheinlich nur einfach durch den Schlag meine Erinnerung an die ganze Geschichte verloren habe. Aber ich war nicht ohnmächtig.
Ah, okay.
Weil meine Mutter über WhatsApp, mit der ich in Kontakt stand, ich hatte sie angerufen über WhatsApp, die ganze Auseinandersetzung mitbekommen hatte.
Okay.
Und ich war wohl einfach desorientiert.
Ja.
Wusste nicht, wo ich bin. Und sie hat über Satellit einen Tracker. Sie wusste, ich hatte einen Satellitentracker und sie wusste, wo ich war. Hat mich dann zurück zur Hauptstraße orientiert, die nicht weit weg war.
Ah, okay.
Und an der Hauptstraße bin ich dann wohl zahlreichen Leuten in die Arme gelaufen, die dann Polizei okay.
Warst du verletzt? Ich meine, du hast das Auge, du hast da ein paar draufgekriegt.
Ja,
haben sie dich ausgeraubt? Oder?
Es ist über Social Media sind so ein paar Bilder durch die Welt gegangen. Die sind sehr, sehr unschön. Ich hatte sowas niemals verbreitet. Das sieht schon sehr bitter aus. Es war halt im Endeffekt auch einfach ein dreifacher Kieferbruch. Also der Kiefer war zweimal gebrochen, dreimal gebrochen. Ich sah aus wie, keine Ahnung. Also, das war nicht schön.
Ja.
Das war schon sehr, sehr bitter. Also die habe ich schon ganz, ganz ordentlich zugerichtet. Es war nicht nur einfach ohnmächtig schlagen. Also ich glaube, die haben halt einfach versucht, mich ohnmächtig zu schlagen. Es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen haben sie es einige Male versucht. Mhm. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Also, die Erinnerung ist weg. Oh, bin auch nicht sehr scharf drauf. Aber ich habe noch ein paar Erinnerungsfotos auf meiner Kamera wiedergefunden, die sie von sich gemacht haben.
Ach so.
Als ich die wiederbekommen hatte von der Polizei.
Ach, die haben sie bekommen. Achso, die Polizei hat die dann bekommen. Ah, okay.
Ja, tatsächlich. Und damit steht auch eine sehr lustige Geschichte. Die wurden auch an dem gleichen Abend noch gefasst. Mhm. Waren wohl bekannt dort auch. Mhm. In dem Zustand, ich war nicht wirklich zurechnungsfähig mehr, hat die Media auch noch vorgeführt und ich sollte welche Gesichter benennen oder sagen, ob die das waren oder nicht. Das konnte ich in dem Zustand nicht. Ich bin dann ins Krankenhaus gebracht worden und wurde dort operiert und alles. Also die haben mich erst nach Teheran über die Berge gefahren. Ich habe sehr wenig Erinnerungen an die Zeit, weil ich wirklich sehr neben mir stand.
Ja, zu Recht, ja.
10 Tage dort. Ne? Also die haben ja dann auch die ganze Fresse verdrahtet. Also das war wie Frankenstein. Die wurden gefasst tatsächlich und ich habe vor ungefähr einem halben Jahr von einer Freundin aus Teheran Bescheid gegeben, dass dort wieder was groß durch die Medien ging, weil die Leute dort verurteilt wurden.
Und ach.
Es war sehr spannend, nicht so klassisch. Sie haben irgendwie nur relativ milde, also für dortige Verhältnisse milde Strafen bekommen von irgendwelchen paar Jahren Gefängnis und auf Bewährung, allerdings mit der expliziten Verpflichtung, die Zeit, die bekommen hatten, ich weiß nicht, was es war, 2, 3 Jahre oder so, Sozialdienst an krebskranken Kindern zu machen.
Ah.
Ja.
Aha.
Also die iranischen Behörden haben sich anscheinend mit meinem Fall befasst. Und das war sehr spannend.
Ja, ach, interessant.
Ja.
Oh Mann, aber dann war, gut, du warst dann in Teheran, da waren dann deine Eltern und dann haben die dich wahrscheinlich auch dann gleich mit nach Hause genommen, oder?
Ja, so einfach war das nicht. Tatsächlich war dieser Überfall auch nur, das war der leichte Einstieg. Wir sind dann vom Regen in die Traufe gekommen. Meine Eltern waren dort im Haus, also meine Mutter ist gekommen mit einer Freundin, die dort über ein paar Umwege an verheiratete Verwandtschaft hat.
Mhm.
Und wir sind untergekommen in dem Haus dieser Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft hat sich während dieser Krankenhausgeschichten, der ganzen Bürokratie, und ich bin ja dann dort durch alle Medien gegangen, und das ist auch der Grund, warum ich mein Instagram-Kanal so viele Follower hat, ganz Iran plötzlich meinte, wow, wir müssen dem jetzt folgen.
Ja, so.
Es waren irre Problem da.
Ja.
Wir hatten ja wir brauchen jemanden, der uns da hilft, weil ich meine, die sprechen ja kein Englisch, du verstehst ja nicht mal, du kannst ja nicht mal die Schrift lesen. Mhm. Ja, und diese Familie hat uns dann auch so ein bisschen, naja, durchgeboxt durch diese ganze Geschichte. Du musst es ja auch alles klären mit der Krankenversicherung.
Ja, mit den Behörden auch.
Ne? Ein Hickser, also das ist ja nicht so wie hier. Das ist Iran, das ist ein anderes Land. Aber wir haben uns da halt dann auch ein bisschen irgendwelche komischen Machenschaften mit denen verstrickt, weil die irgendwie noch einen Sohn hatten, der irgendwie unbedingt nach Deutschland wollte und wir sollten denen dann ein deutsches Visum besorgen über die Botschaft, ja, die auch in Verbindung stand. Und dann hat das nicht geklappt und dann waren die sauer auf uns und dann sind wir tatsächlich noch in letzter Minute, haben die uns in so eine Erpressungsgeschichte verwickelt. Es war echt eine absolut haarsträubende Sache. Der letzte Punkt dieser Iran-Geschichte, an die ich mich erinnern kann, ist, wir standen 4 Stunden vor Abflug irgendwo am einen Ende von Teheran. Wir hatten auch zum Flughafen, wir mussten nochmal komplett durch die ganze Stadt, also irgendwann nachts um 9 Uhr und um 1 wäre der Flug gewesen, da zwischen Polizei, irgendwelchen Unterstützern von mir, die über diese Social-Media-Kampagne aufmerksam geworden sind und der Familie, die sich da halt bekriegt haben. Mhm. Und wir wussten nicht, ob die Polizei uns helfen wollte oder ob sie uns aufhalten wollte. Wir haben nichts verstanden. Ja. Die haben es dann auch irgendwie dann zum Flughafen geschafft und sind abgeflogen. Ja, ich bin ein wirklich sehr, sehr entspannter Mensch. Aber das war für mich der Punkt. Ich hatte nie mal einen Punkt in meinem Leben und ich, keine Ahnung, wo mir der Kopf stand. Ich war so, okay, ja, wir könnten jetzt irgendwo in einer iranischen Zelle landen. Mhm. Oder, weil die lassen uns halt nicht mehr weg. Oder, ja, keine Ahnung.
Ja, was für ein Stress, ne? Ich meine, erst dieser Überfall und dann das.
Ach ja. Ja, aber immer wenn ich über diese Reise erzähle, ist immer ein ganz großes Kapitel oder die Hälfte immer davon über diesen Vorfall. Mhm. Und das ist natürlich so, weil es ist halt, wie unsere Welt funktioniert. Ne? Die dramatischen, schlechten News, die verbreiten sich immer am besten, die sind am enttragendsten. Mhm. Aber ich rede hier von 1,5 Wochen, 2 Wochen, von einer 8 Monate eben komplett lebensverändernden Maßnahme.
Ja.
Das ist.
Ja, das stimmt schon.
Das wäre so ungerecht, das darauf runterzubrechen.
Ja. Dann lass uns doch jetzt mal über 2 Wochen reden, die demnächst unser Leben beeindrucken werden. Den Silkwood Mountain Race, der jetzt ansteht.
Oh. Ja. Ich habe das Problem. Ja. Ich stand heute schon wieder im Globetrotter und habe mir diese Kochtöpfe angeschaut und so, ich krieg das nicht ans Fahrrad. Ich werde es nicht mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich werde auf meinen Kocher verzichten.
Ja, also ich brauche persönlich keinen Kocher. Tobias ist eher so der Kochfan und deswegen habe ich mich da jetzt mit drauf eingelassen. Ich habe so einen ganz kleinen, weißt du, so einen ultraleichten 20 Gramm Kocher und dann so einen Titan-Topf dazu.
Ja, gut, der Kocher ist klar, aber du musst den Topf und die Kartusche da mitnehmen.
Ja, gut, das geht noch, irgendwo geht es noch rein, aber ich verstehe das absolut. Aber so für den, du hattest noch gesagt, du musst noch Flug und sowas buchen, hast du das alles schon hinter dir jetzt?
Ja, das wollte ich jetzt machen. Ich hatte noch auf die Mail gewartet, die kam heute, das heißt, ich werde es wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss machen.
Ja. Ach, das ist, und weißt du schon, wann du ungefähr anreist, weil dann kann man sich ja mal locker zum Akklimatisieren verabreden.
Absolut. Ich habe mir im August freigeschaufelt. Mhm. Ich werde am 5. anreisen.
Ah, okay, gut. Na, ich komme erst am 9., also 4 Tage später. Dann hast du schon mehr rote Blutkörperchen als ich.
Ich werde gleich irgendwo dann im Camp, irgendwo in die Berge oder so.
Ja.
Ja, es ist wichtig. Ich bin ja nach der Iran-Geschichte dann noch zurück. Also es war klar, dass ich meinen Plan nicht mehr durchziehen konnte, weil einfach 2 Monate mit Heilen und so, ich musste hier noch nach OPs machen, verloren hatte. Und bin dann mit der Freundin, mit der Eva aus Argentinien zusammen den Pamir Highway komplett gefahren mit Oaxaca Valley. Und habe da das erste Mal meine richtig große Höhenerfahrung gehabt und mein absolutes Berghighlight auf jeden Fall.
Kommst du gut mit Höhe klar?
Komme ich auf jeden Fall, ja. Aber ich denke, so ein bisschen, das Schöne ist ja, wenn man halt den Pamir Highway in diese Richtung fährt, also von Samarkand aus, dann über das Oaxaca Valley hoch, du steigst ja so langsam an. Gut, es kommt auch nochmal so ein Sprung, aber du gewöhnst dich halt langsam Stück für Stück an. Und jetzt in einem Silk Road Mountain Race ist es halt immer super sprunghaft dann. Das kann einen dann schon auf den Stecker ziehen.
Na, ich hatte so ein bisschen überlegt, also ich war mit dem Fahrrad schon im Himalaya, da wo du hin wolltest, so. Und da hatte ich nicht so Probleme, aber das lag halt eben auch daran, dass wir über das Tarenbecken damals in China, wir sind nach Tibet gefahren, dass wir dort halt langsam aufgestiegen sind. So, ne? Das kann man halt dann, glaube ich, nicht vergleichen. So. Und dann bin ich einmal in Ecuador, in Quito gewesen, das ist ja die höchste Hauptstadt, glaube ich, der Welt, 1.500 Meter oder so. Und da bin ich auch Fahrrad gefahren und da hatte ich keine Probleme. Also klar, du atmest jetzt ein bisschen mehr, ne? So, aber das war jetzt nicht leistungseinschränkend in der Art, dass ich gedacht hätte, oh Gott, ey, ich schaff's nicht bis zur nächsten Kurve. So. Was ich beeindruckend fand in Quito war, dass die Autos, ne, die können nicht richtig, die Motoren entwickeln nicht richtig Leistung, weil die nicht genug Druck oder weiß ich was, oder weil das nicht richtig verbrennt oder sowas, ist total interessant. Ich bin immer so ein Jeep gefahren und du trittst auf das Pedal und da passiert einfach nichts, ja, so, weil das halt nicht geht halt irgendwie nicht, keine Ahnung, das fand ich ganz lustig. Aber deswegen bin ich ganz optimistisch und denke so, okay, nochmal 4 Tage Akklimatisierung auch hoch, ne, da ist ja so ein Nationalpark gleich um die Ecke, der ein bisschen höher liegt in Bishkek und dann dort rein und dann müsste das eigentlich ganz gut hinhauen.
Ja, denke schon.
Wir leben ja auf ähnlicher Meereshöhe, ne? Du im Tal der Ahnungslosen, wie wir wachsen waren, und ich da oben an der Küste, das ist ja ähnlich. Also ich muss ja auch immer lachen, weißt du? Ich lebe bei Hamburg. Also wenn ich 100 Kilometer Fahrrad fahre, habe ich vielleicht 22 Höhenmeter. Ja? Und Tobias lacht sich immer krank, weil der braucht schon auf dem Weg ins Bad 30. Ja? Also, naja. Deswegen bin ich aber jetzt hier im Harz. So.
Das ist schön. Schön. Wo bist du da?
Sankt Andreasberg heißt der Ort. Das ist so, weiß nicht, bin mal irgendwann mal letztes Jahr drauf gekommen und dieses Jahr Corona-bedingt sozusagen gesagt, komm, das war hier ganz schön, lass uns mal weiter ein bisschen gucken. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich das Fahrrad mit und nutze die Zeit jetzt hier. Muss so einen Spagat machen jetzt, ne? Familie ein bisschen mehr angucken und so, weil dann auch den August weg. Ist ja auch viel.
Das war mir auch alles durchgetaktet, ja.
Aber dann scheint das ja jetzt zu klappen, Philipp. 3. Anlauf. Also ich würde sagen, fahr bitte vorher nicht mehr in den Iran. Und ich weiß nicht, was du noch alles unterlassen solltest, aber...
Ich versuche es, ja. Ich denke, es klappt ganz gut.
Ja. Ja, also ich bin da echt gespannt, weil ich da so ein bisschen... Ich habe auch geguckt, so du bist ja Veloheld-Fan, ne? Kann man so sagen. Ich bin mal die Greffel-Spartakiade mitgefahren bei denen und hatte das auch so... bei dir mit so ein bisschen verbucht sozusagen. Ah, okay, da hängt der Film irgendwie mit zusammen. Dann hast du ja dein Fahrrad da aufgebaut. Dann hattest du letztes Jahr erzählt, wolltest da Silk Road Mountain Race fahren. Es ist ja ausgefallen. Dann hatte ich mir noch gedacht, mit dem Stahlrahmen, der muss ja die Berge echt lieben und so. Das war noch in der Zeit, als ich dachte, Stahl geht gar nicht. Aber und jetzt warst du in Portugal auch unterwegs, ne? Hatte ich gesehen irgendwann mal?
Ja, auf jeden Fall. So nach der ganzen Corona-Zeit und das wieder in der Gesellschaft lebens und in der Wohnung wohnen und arbeiten und dachte ich, jetzt musst du mal wieder ein bisschen ausbrechen.
Ja, absolut.
Mit dem Kumpel kurzerhand nach Lissabon geflogen, mit nur ein bisschen so die Iberische Halbinsel erkunden. Es war schon ein bisschen durchgeplant, aber es ist wieder alles ist anders gekommen aufgrund von Corona. Aber war gut. Wir haben tatsächlich in der Zeit die gleichen Höhenmeter überwunden wie beim Silk Road Mountain Race. Ah, allerdings ja, war es halt eigentlich 90% Asphalt.
Ja, das ist ja. Aber das finde ich ja ohnehin interessant, dass er immer, also dass manchmal das nicht beachtet wird, ne? Also wenn man so sieht, so, hey, der ist jetzt 200 Kilometer gefahren in weiß ich wie viele Stunden, 3000 Höhenmeter, ne? Dass man das dann aber ja, auf Gravel, dass man da halt ein bisschen länger braucht, gerade auf Strava, ne? Was hast denn du gemacht? Ja, Pause? Ja. Oder was? So, ja, eben, stopp, hier lagen ja, Steine ja, im Weg.
Naja. Ich bin am Anfang des Jahres, das ist meine erste große Tour dieses Jahres, dieses Orbit 360-Ding mhm, gefahren, wo ich entweder 180 oder 30 Kilometer mit Ride Far. Und ich bin halt mit dem Gravelbike so einmal quer durch Erzgebirge. Ich habe echt 21 Stunden gebraucht dafür. Das war echt unglaublich.
Ja, für die 360 oder 180?
Für die 360
Kilometer. Für 360, ja, aber das ist doch ja, im Erzgebirge, das ist doch erwartbar.
Ja,
ja. Wahnsinn. Ja, ich bin auch die 360 gefahren und habe mir da hier oben im Norden was gelegt. Das waren dann auch so 2000, ja, aber ich glaube bei dir, wie viel waren das? 4000 dann? Höhenmeter bei dir?
Ach, 7000.
Ach du Schande. Oh Gott. Da hast du geeverestet.
Fast. Ja, ja.
Peak Lenin.
Nee, ich hab halt einfach irgendwie eine Faszination dafür. Ja. Es muss jetzt nicht immer sein. Ich hasse es eigentlich, immer so über Zahlen zu reden, weil man halt so schnell in diesen Modus
hält. Du hast mit Strava angefangen.
Ja, aber eben für die Selbst, wie sagt man, für die Selbstdokumentation. Ne?
Ja. Gut. Also. Aber du weißt ja, Selbstdokumentation ist nur der Anfang.
Ja. Aber ich, es ist ein wichtiges Thema, finde ich, weil ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, auch nachdem, oder schon vorher, aber besonders nachdem ich deinen Podcast mit Wiebke gehört habe, weil es ufert dann halt einfach unheimlich schnell aus zu so einem, du postest was, dann muss der andere sich damit vergleichen und dann werden Leute dadurch eingeschüchtert, die vielleicht damit noch gar nicht so viel in Berührung gekommen sind und meinen, sie müssen jetzt irgendwie unglaubliche Sachen tun, um da irgendwie teilhaben. Das ist halt so ein Blödsinn eigentlich, aber ich finde, man muss das immer in Relation sagen. Es ist, wenn man eine große Tour fährt, dann sagt man vielleicht ein paar Daten mal, um einfach einen Anhaltspunkt zu geben, was für einen Umfang das hatte, ne? Damit sich der andere was darunter vorstellen kann. Aber eben nicht, um zu sagen, wow, ich bin ein geiler Typ, schau mal.
Genau, also die Kilometer machen noch keine tolle Tour. Also das auf jeden Fall. Ja, aber ich fand das echt interessant, als du vorhin gesagt hast, Mensch, so diese Fitness, also fit zu sein quasi, um in der Lage zu sein, dann das zu genießen auch und zu erleben, ne? Und nicht nur zu überleben. So, also das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, weil es eben auch so ein bisschen der Ansatz ist.
Das bringt mich zurück an einen wichtigen Punkt, den ich noch eigentlich sagen wollte, wo ich vorhin darauf hingewiesen habe, dass es mir eigentlich gar nicht um das Fahrradfahren geht dabei. Ne? Es hat sehr viel zu tun mit dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Es geht damit einfach nur, man hält sich einfach, man macht sich eine Reise so fit, dass man mehr vom Leben erlebt im Sinne von. Ja. Ich liebe das, diese unglaublichen körperlichen Fähigkeiten, die man durch diese Radfahraktivität gewinnt, um dann eben im Leben auch tausend Sachen machen zu können. Ja. Denn ich bin nämlich halt durch dieses Erlebnis, dass ich ja mein Leben beinahe verloren hatte, das hat mich darauf so gepolt, Dinge erleben zu wollen. Und zwar voll und ganz intensiv und richtig auszukosten. Mich quasi voll der Sache hinzugeben. Und das Fahrradfahren ist im Grunde nur das Mittel dazu, dass ich eben vieles von diesen Dingen machen kann. Ich meine, wenn du dich so weit gebracht hast, dass du mal 24 Stunden durch Fahrradfahren kannst, dann kannst du ja auch sonst im Leben mehr Sachen machen mit Entspanntheit, die du vielleicht sonst nicht mit der Entspanntheit machen könntest.
Ja, mit der Gelassenheit, die dir das Wissen um deine eigenen Fähigkeiten gibt.
Genau. Es ist einfach, du hast einen größeren Tank für all mögliche Sachen. Und das ist das, was mich so fasziniert.
Absolut.
Oh. Leben wollen. Voll und ganz. Wir wissen ja nicht, wann es vorbei ist. Das ist der eigentliche Punkt.
Ja. Ich hatte gestern mit einem meiner Söhne so eine Diskussion. Ich habe auch gesagt, okay, ich kann da jetzt keine Antwort drauf geben, weil hat er irgendwie was gesehen, gibt es da diesen Film, wo die Menschen auf einmal wissen, wann ihr Leben zu Ende ist und man kann sich irgendwie noch Zeit holen und so. Und dann haben wir über die Faszination dieses Wissens und eigentlich über die Faszination, dass wir es nicht wissen, gesprochen.
War nämlich, ich würde sagen, das ist einer der wertvollsten Momente meines Lebens, in meiner Wahrnehmung für mich gewesen. Hm. In dem Jahr, als ich begriffen habe, wirklich, oh verdammt, das kann jetzt jeden Moment vorbei sein. Ja. Oder irgendwann in der nächsten, also ich hatte jetzt nicht so ein Datum, aber so. Dann später, besonders nach dieser Operation, war ich diesem Punkt sehr, sehr nahe.
Ja.
Und dieses Erlebnis, das hat mein Leben auch komplett geändert. Weil ich weiß ganz genau, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber ich weiß ganz genau, die Zeit, die ich habe, die werde ich definitiv 100% für die Zeit, für die Dinge nutzen, die mir wirklich was bedeuten und voll und ganz.
Ja, absolut. Das ist eigentlich schon ein beeindruckendes Schlusswort, Philipp. Ich frage dich trotzdem, was kommt nach dem Silk Road Mountain Race noch? Hast du da schon Pläne oder sagst du dir erstmal, lass uns erstmal die Delta-Variante durchs Land schwappen und dann gucken wir weiter?
Ja, Oktober ist Atlas Mountain Race.
Ja, stimmt. Also hast du dich auch angemeldet?
Ja. Ich wollte das ja eigentlich Anfang dieses Jahres machen.
Ja.
Verschoben.
Sehr schön. Ja, ist ein sehr schönes Race. Wirklich toll.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall, Beyond the Great Peaks werde ich irgendwann nochmal, wenn auch nicht vielleicht in dieser Form, aber ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende führen. Das ist ein ganz großes Anliegen. Das wird natürlich erst möglich sein, wenn man wieder einigermaßen über die verschiedenen Grenzen dieser Länder kommt. Natürlich. Aber es
sieht ja gut aus. Also.
Das wird immer sein. Naja, und ich habe dann auch noch so die Sache, ich bin sehr Südamerika verbunden, Panamerikaner. Ja. Das ist auch ein ganz großes Thema, finde ich. Wie gesagt, Brasilien, lange gelebt.
Ja, das stimmt.
Die Anden, überall wo die Berge sind.
Da gibt es ja auch den. Es gibt doch so ein Race über die Anden, aber das ist, glaube ich, ein reiner Mountainbike-Race und noch kein selbst-supported Bikepacking.
Von Biking Man Ultra in Kaliwald.
Ja, genau, das gibt's, ja. Aber ich warte ja nur drauf, dass Nelson irgendwann sagt: So, jetzt habe ich Nordafrika, jetzt habe ich Asien, vielleicht machen wir mal was in Südamerika. Und dann wahrscheinlich.
Ich brauche kein Rennen dafür. Ich mache das auch gerne selber. Das Einzige, was mich jetzt wirklich an Silver Mountain Race dazu so fasziniert hat, da teilzunehmen, ist, ich finde das fantastisch, dass da diese Community an dieser total durchgeknallten Leute zusammenkommt, die sowas machen. Ich möchte diese Leute kennenlernen und sehen.
Ja, das ist, also, und was mich fasziniert daran ist, dass es ja eigentlich alles Alpha-Tiere sind. Also du musst ein Stück weit, Alpha nicht im negativen Sinne, sondern also Leute, die sehr, sehr selbstständig sind und sehr selbst klarkommen und so, ne, die so eine Rennen fahren. Und die alle zusammen, aber so eine großartige Gemeinschaft bilden. Das trifft man, glaube ich, selten. Also doch schon eine harmonische. Also.
Ein Rudel von Lonely Wolves.
Jetzt versteigen wir uns. Aber Südamerika, da gebe ich dir recht. Ja, da habe ich auch noch eine Rechnung offen. Das würde ich auch gerne nochmal machen. Und die Anden, definitiv. Ich glaube, in den Anden, da war ich persönlich noch nicht. Das muss faszinierend sein, oben diese trockene Hitze zu haben. Aber auch in, weiß ich wie viel, 4000 Meter oder sowas, ne, und da hochzufahren, die haben ja jetzt auch nicht so eine nachhaltige Straßenplanung, wie man es vielleicht dann erwartet, ne, so, dann haben sie doch schon mal ein bisschen 15% und mehr vielleicht drin, ne?
Ach ja.
Also das Das, ja, das fasziniert mich auch. Obwohl ich halt, wie gesagt, nicht Brasilien, sondern ich würde da eher noch ein bisschen weiter hochgehen. Oder, ja,
nee, Brasilien ist ja nicht mehr an.
Ja, nee, aber weiter rüber an die Westküste sozusagen und dann dort gucken. So Peru, Bolivien, ja, sowas. Nordchile hoch, so in der Ecke. Naja.
Panamerikaner.
Ja, das stimmt. Da musst du mal einmal durch. Aber dann kannst du ja, dann musst du eigentlich mit der Tour du Wald starten.
Oh.
Ja, dann, oh. Also dann kannst du zumindest die Great, wie heißt die Great Mountainbike Tour Divide? Das ist ja sowieso als Route sowieso schon schön. Und dann bist du ja schon in Mexiko und dann ist es ja nicht mehr viel, Philipp. Dann geht es ja nur noch bergab. Das ist ja, alles geschafft.
Die bekannteste Radfahrerlinge, ne? Da ist ja nicht mehr viel.
Nee, ist immer. Und es geht nur bergab. Gut, Mensch, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest, was wir vergessen haben?
Jetzt aus dem Stegreif nicht. Ich könnte bestimmt noch ewig, aber das muss ja auch
bei
nicht.
Bei dir steht noch im auf Instagram in deinem Kurzporträt Bike24. Was hat es denn damit auf sich?
Bike24, ja. Ich bin ja hier in Dresden gestartet und als ich das Projekt Beyond the Wildest Peaks gestartet habe hier, was ja auch im Großteil über Crowdfunding finanziert wurde, habe ich ein bisschen Unterstützer aus der lokalen Branche hier gesucht und bin über Freunde, hier ist es ja alles miteinander irgendwie, alle bekannt, jeder kennt sich.
Ist ein Kneipenabend.
Genau, ich meine, Veloheld und Bike24 sind halt Dresdner Unternehmen. Ne? Also Bike24 ist halt europaweit tätig, aber die sind halt hier in Dresden, arbeiten hier. Ich kenne viele Leute von Bike24. Haben mich ein bisschen bei der ganzen Sache unterstützt. Es ist jetzt nicht so, dass das so ein klassisches, wie sagt man, klassisches Sponsoring von du bezahlst dich für das und das ist. Ich habe halt, ich kriege ein Kontingent an Ersatzzahlen und sowas.
Ja. Ja, das ist ja heute Gold wert.
Sehr schön war.
Sag das bloß nicht laut. Sag das nicht im Podcast. Ich war heute in Thale im Harz in einem ganz kleinen Fahrradladen und habe tatsächlich noch Ersatzteile bekommen. Weil ich habe natürlich was vergessen und ging irgendwas kaputt, dann habe ich da noch Sachen bekommen. Und die sagt doch, ich habe noch alles. Also Thale, Hotspot, da gibt's doch Teile. Alles gut. Ja, keine Fahrräder mehr, aber dort noch so Dichtmilch und Ritzel und so eine Sachen gibt's da alles noch.
Ja. Ja, na gut. Auf jeden Fall ist das eine fantastische Sache. Die haben mir sehr geholfen an vielen Ecken und Stellen. Gerade in Bezug was Ausrüstung anbelangt, finde ich es natürlich
beste
Connection auf jeden Fall.
Grüße daraus. Auch, wie gesagt, die Gravel-Spartakiade von den Kollegen von Veloheld kann ich sehr empfehlen. Ich kann im Übrigen auch eingepackt den Podcast von. Ich glaube, das sind auch die Veloheld-Leute. Das finde ich auch sehr interessant. Also einmal auch, weil ich das sehr gerne höre, weil es mich immer wieder in meine Heimat versetzt sozusagen, der Akzent. Und dann haben sie auch mal ganz interessante, was haben wir denn eingepackt? Naja, da guck ich mal. So, dann bin ich, das höre ich sehr gerne beim Fahrradfahren, so, weil sie das auch mit der nötigen ironischen Distanz zu dem Ganzen.
Das finde ich ja schön.
Ja.
Das ist nicht immer
so ernst.
Genau. Da hast du schon Duftetyp.
Ja. Nee, aber die machen wir. Also das ist eben so ein Stück weit das, wo ich manchmal so denke, also wir haben jetzt schon teilweise manchmal so Ebenen erreicht, wo Leute mehr übers Radfahren reden als es machen. Ne? So, und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, da kippt was. So, und deswegen, vielleicht manchmal mehr Fahrrad fahren als so. Oder wie ich, Radfahren und Bilder machen gleichzeitig und Podcast aufnehmen.
Das ist gut. Dann motiviert man mich, Leute.
Gut, Philipp, wir sehen uns in Bischkek. Das ist doch toll, ne? Das ist doch ein polyglotter Abschied.
Perfekt, ja. Auf jeden Fall. Das ist ja auch bald.
Ja, genau. Und ich gebe dir dann einfach Bescheid. Wie gesagt, wir landen am 9. morgens und ich habe irgendwo auch eine Unterkunft, hatte ich dir ja geschrieben. Ne? Muss mal gucken, ob die da noch was haben. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich gibt. Ich wollte jetzt diese E-Mail abwarten von Else, um da nochmal nachzufragen, ob es sie wirklich gibt und ob es okay. Aber ich habe den Tipp von Raphael Albrecht bekommen und der wird mich wahrscheinlich in die Hölle schicken. Also
ich habe mit Kirgistan auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ja, das wird schon passen. Okay.
Schickst du mal einfach mal deine Telefonnummer und dann.
Genau. Machen wir. Gut. Dann Philipp. Bis dahin.
Bis dahin, ich danke dir.